Also, ich spreche gleich mit Jan aus Düsseldorf. Ich bin in Köln. Dass wir dieses Interview heute führen können, ist der Leverkusener Feuerwehr zu verdanken. Denn beinahe hätte vielleicht das ganze Rheinland evakuiert werden müssen. Im Leverkusener Stadtteil Bürrich ist im dortigen sogenannten Chemiepark rund um Bayer Leverkusen und das, was früher mal Bayer war und zu Bayer gehörte, eine Müllverbrennungsanlage explodiert. Bislang gibt es 5 Todesopfer und 31 Verletzte. 2 weitere werden vermisst. Das ist der Stand heute am 29. Juli 2021. Genau darüber wollen wir reden. Was ist da los? Was hat die Explosion möglicherweise mit dem Verkauf des Chemieareals an einen aggressiven Finanzinvestor zu tun? Was hat es vielleicht damit zu tun, dass überhaupt seit Jahren oder gar Jahrzehnten nichts an der Sicherheit gemacht wurde? Um darüber zu reden, spreche ich jetzt mit Jan Perke von der Koordination gegen Bayergefahren, die seit 1978 diesem Chemieriesen und seinen Umtrieben auf der Spur ist. Jan, hallo, grüß dich. Wie schön, dass wir beide hier gesund und munter geblieben sind. Wobei im Nachhinein denke ich sogar, ich fühlte mich tatsächlich irgendwie matt und komisch an dem Dienstag. Kann auch an der Schwüle gelegen haben, aber ich frage mich manchmal, ob da nicht noch mehr hinter ist. Also, ob es wirklich so ungefährlich ist, wie die Medien gerade tun.
Es sind 3 Tanks in Brand geraten, und wenn der vierte noch der zusätzliche Tank in Brand geraten wäre, da wären noch mal 100.000 Liter Lösemittel drin gewesen. Also dann hätte es noch viel größere Ausmaße genommen, und die Ausmaße waren schon groß genug eigentlich.
Die Initiative Koordination gegen Bayergefahren klemmt sich jetzt schon seit Jahrzehnten, seit 1978, an die Fersen dieses Chemiegiganten. Wie viele Katastrophen habt ihr schon miterlebt und was waren die letzten? Härtet man da am Ende sogar ein bisschen ab?
Also die Koalition gegen Bayern hat sich nach einem Störfall gegründet, also nach einem Störfall oder besser nach einer Störfallserie, die 1978 in Wuppertal im dortigen Bayerwerk stattfand. Und dieses Bayerwerk da in Wuppertal, das ist mitten in der Stadt so. Und wie gesagt, es hat gleich 2 Explosionen kurz hintereinander gegeben. Und da hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, und die wollten da mal genauer wissen, was ist da in die Luft gegangen, wie sehen die Gefahren aus, was wurde da überhaupt produziert. Und so ist nach und nach die Koalition gegen Bayergefahren entstanden, hat sich dann auch die anderen Standorte und die anderen Produktionen angeschaut. Und seit Jahr und Tag führen wir Buch über die Störfälle, die bei Bayer passieren. So, und es vergeht kein Jahr ohne Einträge.
Und in eurer Statistik, die Katastrophe von Dienstag, 27. Juli, wie würdest du die da bewerten? Ist die da unter den Top 10 oder ist das noch?
Also eine Hitparade haben wir nicht, aber es ist schon eine größere Katastrophe, wobei man sagen muss, dass es nicht mehr direkt in Bayer verantwortet, weil Bayer seit 2 Jahren die Anteile an der Currenta verkauft hat. Aber alle Katastrophen, bei denen Menschen ums Leben kommen, sind sehr große Katastrophen. Die größte bei Bayer letztes Jahr war 2008 in Institute. Da ist so eine Referenzanlage, Chemieanlage in die Luft geflogen, von der die auch in Bhopal damals die größte Chemiekatastrophe bisher in der Geschichte verursacht hat. Und da in Institute sind auch Menschen ums Leben gekommen. Und die Nachprüfungen der Behörden haben da ergeben, dass es massive Sicherheitsmängel da gab. Bayer musste auch Strafe zahlen, also Millionenstrafe.
Ja, was haben wir uns denn unter dem bizarren Wort Chemiepark vorzustellen? Ich bin da ja über die Jahre sensibler geworden, was diese Wortschöpfungen überhaupt, dieses ganze PR-Business angeht.
Ja, ein Feuerwerk im Chemiepark, ne?
Was ist das für ein Gelände? Du sagst ja, es ist nicht mehr in Bayer Verantwortung. Ich würde das ja bestreiten. Also die arbeiten halt für Bayer, Lanxess und auch viele andere. Und der Generalunternehmer, also der Hauptauftraggeber, ist dann auch in die Verantwortung zu nehmen durch so ein billiges Manöver, dass man das auslagert an einen aggressiven Finanzinvestor und dann auf Pontius Pilatus macht und die Hände in Unschuld wäscht, bin ich auf jeden Fall nicht abzuschütteln. Das noch mal vorweg. Ich würde dazu tendieren oder dazu auch anraten, das als komplex zu sehen und auch als funktionale Teile einer Gesamteinheit. Und da muss man dann gucken, wer ist da der größte Fisch und der Auftragnehmer und Generalunternehmer. Also, dass man das auf so einen Subunternehmer und der dann wieder auf weitere Subunternehmer abwälzt, damit wäre ich jetzt nicht d'accord. Aber erklär uns mal, was ist mit diesem Chemiepark auf sich hat, wo er gelegen ist, was das Problem da ist.
Ja, teilweise hast du auch recht. Also wie gesagt, also Chemiepark, wir schreiben das Wort immer in Anführungszeichen. Das ist natürlich so ein Euphemismus. Das ist eigentlich eine eine Hilfslösung von Bayer gewesen. Ursprünglich war das ganze Gelände Bayer-Gelände. Aber Bayer hat immer mehr Produktion entweder ins Ausland verlegt oder aufgegeben oder die Fertigungsstätten reduziert, sodass immer mehr Platz frei wurde. Und da hat Bayer sich überlegt, was machen wir denn mit den frei werdenden Flächen? Also Wohnhäuser können wir darauf nicht errichten. Also hat Bayer dann versucht, andere Chemiefirmen da anzusiedeln und eben einen Park zu machen. So. Und im Zuge dessen hat Bayer so eine eigene Servicegesellschaft gegründet, die Bayer Industrial Services, die sich dann um die ganze Infrastruktur der Chemieparks, also die Entsorgung, die Stromversorgung gekümmert hat. Und aus diesem Bayer Industrial Service ist die Currenta entstanden. Die war auch erst ganz in Bayer-Hand, aber als Bayer die Kunststoffsparte abgespalten hat und mit Lanxess und später auch Covestro, da hat Bayer 60% der Anlagen noch gehabt und Lanxess 40%. Und wie gesagt, vor 2 Jahren haben die das beide an eine Investmentbank aus Australien verkauft und genauer gesagt an den Infrastrukturfonds dieser Investmentgesellschaft. Die Rheinische Post hat Bayer zu einer Stellungnahme aufgefordert und da haben sie gesagt, es gebe Vereinbarungen über die ganzen Sicherheitsanforderungen, die getroffen werden und also Verträge. Und wenn jetzt Bayer sagen würde, okay, wir packen noch mal 10 Millionen drauf, um das alles sicherer zu handhaben, dann müsste die Currenta das auch sicherer machen. Also insofern ist Bayer da doch noch mit drin, das stimmt.
Naja, und vor allen Dingen ist ja die Frage, warum kauft sich so ein aggressiver Finanzinvestor diese veralteten Anlagen? Und Finanzinvestoren verkaufen sich halt Stücke jetzt nicht aus Menschenliebe oder weil sie so Lust haben, da irgendwelche gemeinnützigen Aufgaben zu unternehmen, sondern weil sie Profit machen wollen. Und da fragt man sich natürlich, wie soll der gemacht werden? Und das Standardrezept ist ja immer dasselbe. Es werden halt Tarifverträge gesenkt, alt eingebrachte Beschäftigte entlassen, neue eingestellt, Subunternehmer, Werkvertragsarbeiter und so weiter. Darüber wissen wir hier eigentlich überhaupt nichts und deshalb haben wir ja jetzt auch eine Presseanfrage zusammengestellt an Currenta, so heißt dieser Laden. Das Besondere ist ja, dass wir nicht erfahren, wer die Toten sind, also wo die gearbeitet haben, was es damit überhaupt auf sich hat, welche Subunternehmerfirmen da wieder beteiligt waren. Aus einer Fachpresse habe ich entnommen, dass es eben nicht nur Currenta ist, sondern da gibt es dann noch 2 weitere Töchter, die zu diesem Konglomerat gehören. Ist bei euch schon irgendeine Reaktion angekommen? Wir hatten den heute 13 Uhr als Deadline gesetzt, wann die sich melden sollen.
Bei uns bisher auch noch nicht. Und jetzt zu den Beschäftigungsfällen, ein bisschen weiß man, oder das wurde gestern bei der Pressekonferenz gesagt, von den damals noch 2 Toten war einer von der Fremdfirma und von den damals eben noch 5 Vermissten hat einer bei einer Fremdfirma gearbeitet. Und da stellen sich doch wirklich Fragen, inwiefern diese Arbeiter von den Fremdfirmen überhaupt damit geschult sind, mit gefährlichen Stoffen umzugehen. Weil das ist der gefährlichste Ort am Chemiepark überhaupt. Also da kommen diese ganzen ultragefährlichen Stoffe an, die nicht in die normale Entsorgung gehen können. Und ob da wirklich alle wissen, was sie tun, das ist die Frage, ob sie da, wie das gewerkschaftlich geregelt ist, wie gesagt, ob es da Sicherheitsschulungen gibt oder ob da jede 6 Wochen mal andere Leute hingeschickt werden.
So, ne? Dazu kann ich so ein bisschen was sagen. Wir haben uns zeitweilig ohne viel Erfolg, weil wir da noch zu unerfahren waren, aber wir hatten zu tun mit Shell, also der größten Raffinerie Deutschlands, die auf der anderen Seite von Köln liegt, während also Leverkusen ja im Norden rein abwärts liegt, liegt Shell rein aufwärts in Godorf und Wesseling. Und da sind auch ständig Unfälle, weil das Rohrsystem veraltet ist und ganz hoher Grad an Leiharbeiten, Fremdfirmen und so weiter. Und da sterben auch Leute. Und da wurde bei einer Explosion unterirdisch 2 Arbeiter mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Und ich rief dann den Pressesprecher an und fragte, was denn aus den Leuten geworden sei. Und interessanterweise, und da bin ich jetzt hier stutzig geworden, verwendete er dieselbe Wortprägung, die jetzt hier auch im Kölner Stadtanzeiger bei dem Chemiepark Leverkusen-Unglück zu lesen war. Aus Sorge um die Angehörigen und deren Anonymität oder was weiß ich, deren Persönlichkeitsrechte, würde die Polizei keine Auskunft geben. Und so sprach damals auch Shell von den Arbeitern. Das heißt, wir haben auch nie erfahren, was aus denen geworden ist, ob die tot gewesen sind. Das halte ich also für einen sehr großen Skandal. Und da haben wir so ein bisschen recherchiert, wie das da mit der Sicherheit läuft. Es läuft nämlich so, dass dann diese Arbeiter da immer so Vorträge zu hören kriegen, bevor die Schicht losgeht. Und dann geht die Verantwortung sozusagen auf den Arbeiter über, der dann aber teilweise morgens gar nicht folgen kann oder da so zugedröhnt wird. Manchmal muss man sich auch irgendwelche Videos angucken und das ist dann, dann hast du es halt gehört und dann bist du selber schuld sozusagen, wenn du diese Vorgaben nicht umsetzen kannst. Man wird da also regelmäßig morgens dann mit irgendeiner Routine zugedröhnt, die aber rein formell ist und die Leute auch gar nicht richtig erreicht. Das heißt, dieses System der Compliance ist nach meiner Recherche so, dass also ja, Shell dann den Subunternehmer was unterschreiben lässt, ja, sie müssen sich aber daran halten und das sind die Sachen und der lässt dann wieder seine Werkvertragsarbeiter das unterschreiben und dann wird also die Verantwortung sozusagen immer weiter nach unten gereicht, bis dann am Ende keiner mehr verantwortlich ist. So würde ich mal dieses System beschreiben, was wir vorgefunden haben.
Auch jetzt ist es so, also es haben in dem ganzen Bereich dieses Entsorgungszentrum haben 50 bis 60 Leute gearbeitet, ne? Und es sind 5 tot, 2 werden noch vermisst und 31 sind verletzt, ne? Und eine noch davon schwer, also sind fast zwei Drittel der Beschäftigten sind da betroffen, so, ne? Das ist schon sehr hart. Und ja. Hat sich auch die FAU, diese anarchistische Gewerkschaft, hat sich ja auch zu Wort gemeldet und da hat auch jemand einen Erfahrungsbericht abgeliefert, der in der Chemieindustrie arbeitet und er sagte eben auch, also so bei den Arbeitsabläufen ist es oft so, dass die Vorgesetzten Druck machen, hier, wir müssen schneller machen, guck mal nicht genau hin, so die Sachen müssen fertig werden, die Verfahren müssen schnell gehen, die Arbeitsabläufe müssen vereinfacht werden und da kann eben schon viel passieren.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es eine Seveso-Richtlinie gibt und die läuft ja den Gegebenheiten da in Bürich vollkommen zuwider. Also der Abstand soll wohl 1500 Meter sein zu solchen Anlagen und das ist da gar nicht der Fall.
Das ist eine neue Richtlinie, die wurde, oder eine relativ neue Richtlinie, die wurde von der Industrie massiv bekämpft. Und also nach dieser neuen Richtlinie ist es so, dass neue Anlagen in einem Abstand von mindestens 1500 Meter von störfallanfälligen, also neue Wohnsiedlungen im Abstand von 1500 Meter zu den Chemieanlagen gebaut werden müssen. So. Aber für alte Werke gibt's noch so einen Bestandsschutz. Und in Leverkusen, das kam dann nur mal so zu tragen, da wollte, als es dann darum ging, Bayer wollte so mal sein Werkskindergarten neu bauen. So, ne? Und das ging dann nach der Seveso-Richtlinie nicht, weil alles, was neu, also weil der alte Kindergarten konnte, den mussten sie in größeren Abstand zu den Werken hinbauen. So. Aber wie gesagt, also auch wenn jetzt die Corretta sagen würde, wir bauen jetzt eine ganz neue Sondermüllanlage dahin, das könnten sie auch nicht mehr machen, so, ne? Weil der Abstand dann zu gering ist.
Naja, was ich dann andererseits wiederum bizarr finde, jetzt ist ja dieser Standort ausgedünnt geworden. Du hast ja gerade erklärt, wie dieser Chemiepark zustande kommt. Bayer lagert aus, gibt also Unternehmensteile ab und dann holen sie da wieder neue Unternehmen rein. Ich meine, man könnte ja, okay, das mit dem Bestandsschutz ist an sich schon eine fragwürdige Sache. Was zählt eigentlich mehr? Das Menschenleben der Anwohner, die haben wohl irgendwie keinen Bestandsschutz, sondern diese Anlage hat dann Bestandsschutz, aber dann wird das da schon ausgedünnt und dann darf man das aber nachher wieder befüllen. Das ist doch absurd. Also das kann doch nicht sein.
Ja. Über der alten Giftmülldeponie haben sie dann eine Landesgartenschau hinbekommen. Das ist natürlich auch ein netter Nutzungszweck, dann blühen die Blumen da über den Giftabfällen von Bayer. So.
Ja, apropos, du hast gerade Gewerkschaft gesagt. Wie ist denn eigentlich eure Zusammenarbeit mit der IGBCE? Wir befürworten ja die Gründung von Betriebsräten, eben weil sie das wirkungsvollste Mittel sind oder hier muss man sagen sein könnten, um Arbeitsschutz, Sicherheit, Transparenz herzustellen. Dafür ist es aber wichtig, dass der Betriebsrat also eine unabhängige und eigenständige Position dem Unternehmen gegenüber einnimmt. Und ich weiß, dass bei so großen Konglomeraten, die teilweise auch schon Jahrzehnte alt sind, dass es da eine erhebliche Verfilzung geben kann. Aber wie ist die Zusammenarbeit, auch der Informationsfluss, der da über Gewerkschaften und Betriebsrat kommt aus diesem Komplex?
Wir hatten lange Zeit so ein bisschen kooperiert, allerdings war es auch schwierig, also nicht mit der IGBCE direkt, sondern es haben sich unabhängige Gewerkschaftsgruppen innerhalb der IGBCE gegründet in Chemiewerken, auch bei Bayer, das waren die Durchschaubaren, die Kollegen Beauftragten und Kolleginnen für eine durchschaubare Betriebsratsarbeit und die Belegschaftsliste. Und das waren eigentlich eher so linke Gewerkschaftler. Und mit denen haben wir ab und zu mal so kooperiert. Ich habe aber auch jetzt mal im Zuge des, wie mir scheint, arbeiten die nicht mehr so, also sind nicht mehr so stark wie früher so. Und die haben sich auch noch nicht verlautbart jetzt zu der Explosion. Die IGBCE natürlich auch nicht. Also der Chef von der IGBCE hat den Betroffenen sein Mitgefühl ausgedrückt. Aber dass die IGBCE, also die sind ja, dass die mal hingehen würde und die Unternehmen zu besserem Arbeitsschutz zwingen würde oder so, das passiert nicht. Die sind eigentlich in allem immer im Schulterschluss, muss man sagen.
Ja, bei Shell habe ich das auch so beobachtet. Das ist ja auch der positive Effekt der Auslagerung. Die ausgelagerten Unternehmen sind dann ja auch rechtlich nicht mehr gemäß Betriebsverfassungsgesetz, nicht mehr Teil des Betriebes, den der Betriebsrat dazu sich zu kümmern hat. Das sind immer die anderen. Und man kümmert sich dann immer im Grunde nur noch um die Leute, die man da selber in, ja, die Gewerkschaftsmitglieder sind, die festangestellt sind, die immer weniger werden, ne? Aber immer mehr Fremdfirmen turnen auf dem Gelände rum. Aber das sind irgendwie die anderen, um die man sich nicht kümmert. Also da liegt was meines Erachtens vollkommen im Argen. Diese Mentalität müsste man überwinden. Und wir fordern auch unter anderem aus dem Grund konsequente Wiedereingliederung und sind absolut Gegner von diesem ganzen Auslagerungszinnober, sag ich mal.
Das Gewerkschaft ist ja auch viel verlangt, oder das ziehen die aber alles mit, die sagen, die Gewerkschaften müssen dann auch sagen, ja, Glyphosat ist ein toller Stoff, da passiert nie irgendwas und das schadet ihnen ja auch, also nicht nur in der Reputation, sondern auch dieser Monsanto-Deal zum Beispiel hat der Bayer massiv geschadet und hat auch Arbeitsplätze vernichtet, ne? Also diese ganzen, auch dieser Ausstieg aus der Currente hat natürlich auch mit dem Monsanto-Deal und mit den Schulden, die da gemacht werden mussten, mit der Tilgung und mit dem Ziel, bessere Ratings zu bekommen, dadurch, dass man den Schuldenabbau betreibt, zu tun. So. Also ist ja alles nicht für die Belegschaft, was da gelaufen ist.
Also ich bin stutzig geworden, dass das Unternehmen oder die australische Bank Macquarie überhaupt nicht genannt wurde vom WDR. Ich habe gerade nochmal auf der WDR-Website gesucht nach Macquarie. Da findet man tatsächlich einen Bericht, wo die mal erwähnt werden, aber es wird überhaupt nicht problematisiert, nicht thematisiert. Es ist ja vielleicht auch nur ein Zufall, dass die da eingestiegen sind und im Jahr 2020 komplett diese Currenta übernommen haben. Vielleicht ist es aber auch eben kein Zufall, sondern folgt diesem Schema Auslagerung, Absenkung von Standards, Ausdünnung von Personal. Das alles müsste man zumindest mal fragen, das überhaupt auf dem Schirm haben. Und das ist beim WDR offenbar nicht der Fall. Das würde ich scharf kritisieren und da sollte man meines Erachtens auch nochmal nachstoßen, denn immerhin ist das ein Sender, für den wir alle hier Gebühren zahlen und der eine Aufgabe hat, ja, auch eine hoheitliche Aufgabe. Ich weiß nicht, wie du die Berichterstattung des WDR wahrgenommen hast.
Ja, sie haben auch nochmal versucht, also nachverfolgt, also was, sie haben einen Live-Ticker mit den neuesten Informationen, aber so kritische, dass da so kritische Fragen kamen, eben wie der Arbeitsschutz läuft, oder man hätte gestern bei der Pressekonferenz auch die Frage stellen können, wie war eigentlich dieses Tanklager gesichert, was für Maßnahmen waren da eigentlich getroffen, damit es nicht zu solchen Katastrophen kommt, oder solche Fragen hätte man stellen können, oder über, ja, mit dem Macquarie, das ist natürlich ein Ding, also überhaupt, dass jetzt wirklich so hochriskante Anlagen jetzt in der Verantwortung von so wirklich da irgendwie Struktur, also Infrastrukturfonds einer Investmentbank sind, und die Macquarie, die haben ja von Anfang an gesagt, wir betrachten das nicht als ein langfristiges Engagement, sondern wir gehen da höchstens 8 bis 10 Jahre rein und dann sind wir wieder draußen, wenn man das gut verkaufen kann. Momentan kann man es nicht gut verkaufen. So, vielleicht bleiben sie deshalb ein bisschen länger, aber...
Ja, du hast mir im Vorgespräch gesagt, also dass die Anlage im Grunde ewig nicht renoviert und saniert wurde, dass Bayer sowieso kaum in neue Anlagen investiert. Das war auch wieder bei Shell zu beobachten, also eine wahre Knochenmühle und eine Schrottapparatur, ganz im Gegensatz zum Bild, was Deutschland hier immer von sich zeichnet, als topmoderner Wirtschaftsstandort und Chemie-Weltmarktführer ist das, rostet und zischt und pufft das da vor sich hin. Und du hast mir auch verraten, erklär uns das unseren Zuschauern nochmal, dass möglicherweise die Spekulation auch ist, dass im Zuge von Klimawandel und Energieeffizienz da jetzt Subventionen fließen sollen. Was ist denn da am Bache? Was hast du da mitgekriegt?
Nochmal zu den Anlagen. Wie gesagt, also diese Sondermüllanlagen hat Bayer gebaut. Der eine Ofen ist von 67, der andere ist von 76. Die wurden aber zwischenzeitlich doch ab und zu mal so auf den neuesten technischen Stand gesagt, wie immer gesagt wird. Und ich glaube, die letzte große Bauarbeit war 2016. Da sind so ist so ein Zwischenstück eines Rohrs in dem Ofen erneuert worden. Ja, es gibt einen großen Investitionsstau im Moment in Deutschland, also nicht nur was diese Sondermüllanlagen anbetrifft, sondern die Industrie geht so auf Ruhestellung. Sie sagen, wir wissen nicht genau, was für Klimaanforderungen da die neuen Anlagen erfüllen müssen. Also warten wir nochmal ab, was die Politik macht. Und die haben ja mit dieser Agora-Stiftung, also die großen Unternehmen haben zusammen mit dieser Agora-Stiftung, wie sie heißt, auch so eine große Stellungnahme veröffentlicht. Und da ist so die Perspektive, dass es so Klimaverträge gibt zwischen, also das hat jetzt alles nicht mit der Anlagensicherheit zu tun, sondern mit dem Klima. Es gibt so, soll so Klimaverträge geben, die der Staat mit den Unternehmen schließt, quasi so Sanierungspartnerschaften. So, ne? Und da erwarten die Konzerne, dass der Staat da sehr viel Geld zubuttert, damit sie da in die Puschen kommen und neue Anlagen bauen. Auch diese ganze Klimadiskussion läuft ja auch immer nur um schmutzige oder weniger schmutzigere Energieträgerstoffe, also Kohle, Gas, erneuerbare Energien, also was man in die Öfen oder Anlagen reinsteckt, aber generell, was man an den Anlagen machen könnte oder wie man energieschonender produzieren könnte mit neuen technischen Voraussetzungen, darüber wird gar nicht diskutiert. Das hat jetzt auch so jemand im Spiegel-Interview gesagt, also nochmal auf die Sondermüllanlagen bezogen. Sie meinte auch, es gibt Verfahren, mit denen man das sicherer alles bewerkstelligen könnte. So. Aber es kostet eben.
Ja, und wir reden jetzt nicht von einer Hungerleiderbranche, sondern von der Chemie- und Pharmaindustrie, die zu der größten Lobby in Deutschland gehört und die für gewöhnlich Milliardengewinne verzeichnen. Also das ist schon an sich widerwärtig, was da wieder für ein Spiel betrieben wird, würde ich mal sagen.
Auch diese ganzen Pestizidwerke, die sind uralt. Glyphosat ist uralt. Glyphosat kam, glaube ich, auch so in den 70er Jahren auf den Markt. Das sind alles so Ladenhüter. Also von den Bayerwerken gehen von den Pestizidwerken immer die größten Gefahren aus. Oder dieses Bhopal war eben auch ein Pestizidwerk. Bis da mal eine neue Anlage so kommt.
Okay, Jan. Gut, lass uns an dem Thema dranbleiben. Wir haben diese Anfrage laufen und wir sollten, wenn da nichts von selber passiert, auch Druck ausüben, denke ich. Ich denke auch nochmal in Richtung der Medien, also der WDR-Berichterstattung. Mich erzürnt die. Nichtsdestotrotz wollen wir wissen, welche Leute getötet wurden, wo die herkamen, was für Verträge die hatten, für welche Firmen die gearbeitet haben. Und ich möchte auch die Namen wissen. Die Boulevardmedien setzen normalerweise auf Personalisierung, auf extreme Personalisierung. Das war der Familienvater, so leidet die Witwe. Und hier geschieht das Gegenteil, also eine Entpersonalisierung. Die Opfer bekommen keine Namen, keine Herkunft, keinen Platz im Gedächtnis, eigentlich nichts. Aber dafür bekommen vermutlich die Hinterbliebenen üppige Abfindungen mit Verschwiegenheitsklauseln. Und es würde mich eben nicht wundern, wenn es wie bei Tönnies dann eben wieder Osteuropäer sind oder zumindest oder Werkvertrags- und Leiharbeiter. Da müssen wir meines Erachtens weiter hinterher sein. Ja, Jan, dann danke ich dir und vielleicht sehen wir uns ja nochmal, wenn sich was Neues ergibt und du bringst uns hier auf den neuesten Stand, ja?
Ja, gut.
Okay, alles klar.
Ja, Wiedersehen.
Ciao.